Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wir wollen euch über alles das informieren, was unterhalb der ATP-Tour passiert. Und das machen wir in diesem Jahr zum ersten Mal. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich mache ich das nicht alleine. Von unserem Kooperationspartner tennistourtalk.com ist der Macher Florian Heer dabei. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Wir haben dieses Jahr noch keinen einzigen Podcast aufgenommen. Das müssen wir ändern.
Da wird es allerhöchste Zeit.
Ja, es wird allerhöchste Zeit und wir haben uns ein Turnier rausgepickt, was in der letzten Woche in Deutschland stattgefunden hat, nämlich das M15 in Oberhaching. M15 heißt, ist ein ITF-Turnier der 15.000er-Klasse, also das niedrigste ITF-Turnier, aber wir haben ja schon so häufig dann auch mit Leuten gesprochen, die mit dem deutschen Tennis zu tun haben und die immer wieder sagen, ja, wir brauchen für die jungen Spieler und vor allen Dingen für die Spieler, die ein bisschen weiter hinten in der Rangliste sind, brauchen wir Spielmöglichkeiten. Und so ein Turnier wie in Oberhaching, das ist dann ja schon eine sehr gute Möglichkeit für diese Spieler aus Deutschland dann unter anderem dann auch zu spielen und Spielmöglichkeiten zu bekommen.
Ganz genau so ist es. Während wir jetzt in Italien, glaube ich, schon ungefähr beim vierten Challenger-Turnier sind und wir sind gerade mal Mitte Februar, wird es Zeit, dass in Deutschland auch auf internationaler Ebene was nachkommt.
Absolut. Und du hast es gesagt, in Italien haben wir ganz viele Challenger und ITF-Turniere und jeder, der groß durchgekommen ist, sei es Matteo Berrettini oder früher auch Fabio Fognini, die haben immer wieder dann davon gesprochen, ja, sie haben die Spielmöglichkeiten gehabt. Yannick Sinner zum Beispiel auch, der auch davon gesprochen hat, dass er immer wieder die Spielmöglichkeiten hatte. Auch Spanien hat unglaublich viele Turniere. Jetzt gerade gibt es eine große ITF-Serie dann in Großbritannien, wo dann auch die LTA, also der englische, britische Tennisverband auch immer wieder darauf hinweist und sagt, ja, das ist wichtig für unsere Spieler. Und in Oberhaching gab es jetzt das erste Turnier dieser Klasse. Und wir können sagen, das ist dann schon auch so ein bisschen ja auch ein Traditionsturnier, was wir dort haben in Oberhaching.
Ja, die Daikin Open, ausgetragen an der Tennis Base hier in Oberhaching in der Nähe von München, bietet ja eigentlich alle perfekten Rahmenbedingungen, genug Plätze sind da, die Bedingungen sind eigentlich perfekt, auch wenn es natürlich ein Hallenturnier ist, was immer so ein bisschen eine eigene Atmosphäre mit sich bringt. Vielleicht sind die Outdoor-Turniere dann immer so ein bisschen tatsächlich auch offener und haben so ein bisschen freiere Atmosphäre insgesamt, aber es ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, eben hier auch zumindest eben auch in der kalten Jahreszeit hier an einer der großen Tennisstützpunkte in Deutschland aktiv zu sein.
In Oberhaching hat natürlich dann auch noch ein Lokalmatador gewonnen mit Marvin Möller. Zu dem kommen wir gleich noch. Aber dieses Turnier hat sehr viele Geschichten insgesamt geboten. Dan Ade, der Franzose, war an 1 gesetzt, ist knapp in den Top 400 und hat dafür gesorgt, dass dieses Turnier dann auch ja von der Spitze dann her sehr gut besetzt war. Der Mann ist allerdings in der zweiten Runde ausgeschieden gegen den Luxemburger Alex Knaff. Wir werden sehr viele Nationen hier erleben oder wir haben hier sehr viele Nationen erlebt, die wir sonst vielleicht nicht so auf der Tour erleben. Luxemburg zum Beispiel. Und was wir mit dem ersten Interview dann auch nochmal gleich mit reinbringen können, die nördlichen Marianen. Colin Sinclair ist ein, ja, wir können sagen, Journeyman auf der Tour. Er ist jetzt im Moment außerhalb der Top 600, aber er war schon mal knapp an den Top 400 dran und er kommt von den nördlichen Marianen. Das ist da irgendwo in der Nähe von Australien und der hat hier mitgespielt und war im Hauptfeld mit dabei. Er ist in der ersten Runde gegen Alexander Weiss aus Italien ausgeschieden mit 6-7 und 3-6, aber da wir so einen Exoten dann hier auch im Turnier hatten, aus jedenfalls einer exotischen Nation, wollten wir den im Interview haben. Dietmar Kasper, der Kollege von tennistourtalk.com, hat diese Interviews geführt und der hat dieses Interview geführt.
Colin, is it the first day for you here in Germany?
No, not the first day. I play club tennis in Aachen.
Ah, okay.
Yeah, so I play Oberliga in Aachen for my team and I've played since 2018. But my first time to Munich.
You're the first tennis player I ever heard. You're from the Northern Mariana Islands. Tell us a bit about the country, where it is situated.
So it's just, it's about 4 hours north of Australia and 4 hours south of Japan on a plane. So it's right over on the western side of the Pacific Ocean. And there's one main island, which I was born on, called Saipan. And then there's nine other islands, and that makes up the Northern Mariana Islands. It's an American territory, so it I got an American passport from being born there, but I was most of the island's population is Polynesian. So like we have the locals, and I was one of the very few, like English was my first language, who was living there because my parents are Canadian. So it was different. It was very different living there, and I lived there for my first 10 years, and then my family moved to Australia. And I went to high school in Australia, and then I went to college in the U.S. What else? It's like Hawaii is how I describe it. It's a really small, only 50,000 people, and it's a beautiful tropical island. There's a big reef around it, and like a huge resorts all along the coast. So beautiful.
Do you still have contacts to there?
Yeah, of course. I play. So I play Davis Cup for. It's not just my island, it's all the islands in the Pacific. So we have one team, it's called Pacific Oceania. Fiji, Samoa, Cook Islands, Vanuatu, Tahiti. So all the islands come together, and we're actually going to play in 2 weeks in Estonia.
When did you start playing tennis there, in which age?
Oh, young. I started playing at 4 years old. My dad played college in the U.S., and so was always very keen. So I have two older brothers, and they started playing before me, and then I got into it to play with them, I guess.
Is it easy to open to all kids play tennis, or must the parents be rich or have a...
No, it's open to everyone. It's really, it's quite different from everywhere else in the world, because it's just, there's this one tennis program, and it's run out of, it's run by this guy called Jeff Race, and he's been there for... a long time, I want to say 30, 40 years. And he's been the head coach, and it's open to anyone who wants to play. And he does lessons for all the kids on the island. And he has a really good program. We had a girl that played Junior Australian Open, singles and doubles, and was pretty talented. And we have a lot of other kids that have gone off to play college in the U.S., so... Really, he does an amazing job kind of running a program on such a small island.
How did you get contact to the college for you?
Oh, for me? I went through like a recruiting agency. So in Australia, there's this thing called Aussie Athletes Agency, and they kind of set me up with the college.
What did you study there?
Finance.
Finance.
Yeah.
Okay. Do you have any plans, perhaps after your tennis career, or are you just still focused being a tennis professional?
I hope to get a job. Right now, I'm focused on pro tennis, and hopefully someone employs me afterwards, because I haven't made enough money yet.
Yeah. Is it possible to get any sponsors there? Or?
Yeah. It's they do give me some help. From the federation, they helped me out, and of course with Davis Cup, it's like I'm able to try and to make it work. We actually have a big kind of Pacific Games coming up in June. It's going to be hosted on my island for the first time, and there's certain incentives if you do well, and I hope to do well, and we play all the other islands, and tennis is one of the sports.
What goals do you have until the rest of the season? Do you have a special ranking goal, or what is the motivation?
That's a good question. I would love to play to get my ranking back into 400, where it was a couple years ago. I want to start playing a couple more challengers towards the end of the years and 25Ks. I feel like my game has gotten a lot better the last couple years, but my ranking has dropped, so I feel like I'm it's been a weird sort of zone for me where I feel like I'm playing my best, but my ranking is not as good as it was. So I really just hope to get it back to where it was, and then the big thing for me is playing Davis Cup. Like we just got promoted from group 3 to the play-in for group 2, so I think we have a good chance against Estonia in 2 weeks, and that would be really awesome to make it into group 2.
Okay. What about the conditions here at the Daikin Open?
I love them. Yeah, they're really nice courts, really well organized event, one of the best organized events I've been to. I came on Monday, so I didn't get used to them as well as I would have liked, which is my fault. So I lost singles pretty early, but not because of that. I lost because the guy was better. But I really like it, and the doubles is going well, so I hope that continues.
Yeah. What will be your next tournaments in the next weeks?
So I'm going to Tunisia next week. We got a wild card to play doubles with my partner for Davis Cup, who doesn't play so much, so he doesn't have a ranking. He actually just turned 40, so his big dream has been to get an ATP point. So I hope that we'll do better and we'll do well there. And then Estonia, and then I go back to the U.S. to train, and then who knows, maybe back to Germany.
Thank you for talking. It was very interesting, and yeah. All the best for your next weeks.
Yeah, thank you.
Die nördlichen Marianen. Ich habe nicht gewusst, dass wir einen Tennisspieler in den Top 1000 aus den nördlichen Marianen haben.
Hast du es gegoogelt?
Ich habe es gegoogelt. Ich musste nachgucken, was NMI ist. Das Länderkürzel.
Genau, es ist, und das kann ich ja nochmal Wikipedia vielleicht nochmal zitieren, ein nicht inkorporiertes Außengebiet der Vereinigten Staaten im Pazifischen Ozean. Südlich von Japan, nördlich von Guam gelegen. Also tatsächlich, glaube ich, muss man das erstmal wirklich nachlesen, und dass es auch als eigenes Länderkürzel im Tenniszirkus unterwegs ist, war, glaube ich, auch nicht so ganz klar, ja.
Ja, also wie gesagt, NMI habe ich so vorher noch nie gesehen, und Northern Mariana Islands, das ist halt das, dafür steht es. Und das wollten wir unbedingt mit reinbringen. Colin Sinclair verdingt sich auf dieser M15.000 Tour und ist auf Platz 600, und er ist 27 Jahre alt, und das wollten wir unbedingt mit reinbringen, in der ersten Runde ausgeschieden. Wir wollen heute uns natürlich ein bisschen mehr um die Interviews kümmern, weil dieses Turnier, da sind ein paar interessante Namen dabei, aber es ist halt nicht das, die ganz große Bühne. Aber wir haben da ein paar Namen mit dabei, wo wir sagen, vielleicht you heard them here first in der Challenger Corner. Ein Name, den wir vielleicht nicht so hören werden in den nächsten Jahren, aber der durchaus ganz interessant sein könnte. Das ist Giovanni Oradoni. Auch der ist hier angetreten, und der hat ein richtig gutes Turnier gezeigt. Giovanni Oradini, ist ins Halbfinale gekommen, hat dort gegen Marvin Möller verloren mit 5-7 und 6-4, hat allerdings vorher den Franzosen Lucas van Asch besiegt, der ja schon von sich reden gemacht hat, dadurch, dass er schon einen Junioren-Grand Slam gewonnen hat. Giovanni Oradini im Interview mit Dietmar Kasper, das hört ihr jetzt hier.
So, Giovanni, congratulations. How was it for you on the court today?
I mean, it was a tough match. I knew the opponent was a great player, and played very good. I served good. I've been serving well, so yeah, I played well on the important points. So I'm happy with the way I played.
Yeah, in Germany we don't know much about you. Can you tell us a little about you? Where are you born in Italy?
I was born in Rovereto, which is close to Trento. It's very north, so I have a lot of friends also that speak German, and okay. I'm like, I feel home here. So I'm 24 years old. I was in college till June. I graduated in June, so I didn't play much till then, but now I'm starting to play my professional career, so yeah, that's...
Where do you practice when you're in Italy?
I practice in Verona with Francesco Borgo. He's here with me as well. He's a PTN, he's called his academy, Pro Tennis Network, so yeah, we go in between Verona and Bardolino as well.
Okay.
Maybe some people here know. He's a Gardasee.
Okay.
Yeah.
What about the tournament here, organization? How do you like it?
I love it. It's great. The academy is very, very nice. A lot of courts, great organization. Everything is on the clock, you know. I know in Germany everything is very precise, so I really like that. And also a friend of mine works here, Matteo Della Giacomo, so I feel good here since the first day I got here. So.
Okay, good. Thank you. All the best.
Oradini auch erst 20 Jahre alt, und man möchte dann auch immer sagen, ja, wenn ein Talent aus Italien kommt, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Ich bin noch nicht ganz überzeugt.
Ich glaube auch ein bisschen älter. Als ich nochmal nachgeschaut habe, 24 Jahre, ist im Moment die Nummer 808 der Weltrangliste. Einer von einigen Vertretern, die im Viertelfinale waren in Oberhaching, und ich war an dem Freitag selber auch vor Ort, die noch keinen Titel auf der ITF-Tour gewinnen konnten. Also da waren einige dabei. Valentin Royer war noch mit dabei, Sandro Kopp, eben Oradini. Also es hätte auch sehr gut sein können, dass wir dort eine Premiere hätten feiern können mit dem ersten Titelträger auf ITF-Ebene. Und ich habe das Spiel gesehen gegen Luca van Asche und es war wirklich eine richtig gute Performance von ihm. Also eher so ein schlaksiger Typ, bisschen groß aufgeschlossen, aber richtig Power auch mit der Vorhand drauf. Also wenn er sie getroffen hat, vor allem so down the line, dann war richtig Feuer und Zunder dahinter. Und das hat am Ende dann auch dem Roland Garros Junioren-Champion dann den Zahn gezogen gehabt.
Giovanni Oradini, du hast es gesagt, 24 Jahre alt, ist er nicht 20 Jahre alt, Entschuldigung, das war mein Fehler, aber der hat hier das Halbfinale erreicht und wir müssen uns nochmal drüber unterhalten, ist das Luca van Asche oder Luca van Asch?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Meiner Meinung nach ist es Van Asche, weil es ursprünglich belgisch ist, also es ist in Belgien geboren, hat auch belgisch-italienische Eltern, also sehr internationalen Background. Dahingehend hätte ich jetzt auf Van Asch gegangen. Geht wahrscheinlich beides, oder?
Geht wahrscheinlich beides, ja. Auf jeden Fall, Giovanni Oradini hat hier für durchaus Aufsehen gesorgt, als er nämlich Luca van Asche besiegt hat. Und Van Asche hat letztes Jahr die French Open bei den Junioren gewonnen. Und er ist so ein bisschen auf dem Zettel von den Talentspähern und von den Leuten, die sagen, ja, wir brauchen mal wieder frisches Blut, gerade bei den Franzosen. Da geht ja jetzt eine ganz große goldene Generation ab. Gilles Simon, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga etc. Und da braucht es Nachwuchs. Und diesen Nachwuchs könnte Luca van Asche bieten. Und auch den hat Dietmar Kasper hier im Interview gehabt. Und das ist ein Spieler, von dem ihr vielleicht in 3 Jahren sagt, na, den haben wir das erste Mal bei der Challenger Corner gehört. Das Interview hört ihr hier.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Tell us a little bit about you. How did you start playing tennis?
I started playing at 4 years old when I was in Aix-en-Provence, in France. I practiced because I had a tennis club next to my house, and I like it, and I continue like this.
Okay. When did you realize that you are better than other players, and when did you decide I want to get a tennis professional?
Well, I always liked playing tennis, and I was playing well, and my dream was to win Roland Garros, and when I was starting to play well and to be with the best player in the world, I started to think to become a professional tennis player.
Where are you practicing now, and how about the support of the French Tennis Federation?
I'm practicing in Paris. The French Federation supports me a lot. It's great because the French Federation is next to my house, so I can go there to practice. I'm practicing in Paris.
Is it directly on the venue where the Grand Slam is?
Yeah, yes.
Ah, okay. But you are not living on that area?
No, I'm not living there. I'm training in the Comité of Paris. But I can go to the CNE, it's the center of the French Federation, so I can go there whenever I want.
In Germany, it is very difficult to do the school next to the tennis. How is it in France?
In France, it's possible. There is something called the CNED. So I did it, and now I finished the first part of my scholarship. So I had my baccalaureate in France, and now I'm going to the university a little bit. But it's I have some a schedule that is compatible with my tennis program.
Okay. You won last season the junior championships in Roland Garros. Describe your feelings about that championship.
Yeah, it was amazing for me. It was Roland Garros for a French player. It's always a dream, and so yeah, I was very, very happy, very proud of myself to win a tournament like this.
You are always practicing on exactly these courts where the tournaments were played. Is it a big advantage to play on these courts, especially this kind of clay in Paris?
Yeah, I think it's a big advantage because all the French players know very well the site of Roland Garros. So yeah, it was a big advantage, but I think I didn't win the tournament because I trained there sometimes. But yeah, it's very good for French people to practice there.
You're now 17. You were normally able to do more junior tournaments. Do you plan to compete any junior Grand Slams this season?
Yeah, normally I can play again some junior tournaments, but last year, after I won Roland Garros, I decided with my team that I'm able to play some pro tournaments, and I wanted to play only pro tournaments. So I played Wimbledon after, because it was on grass, so it's a big experience to play on grass. But I don't think I will play any more juniors tournaments, and I'm happy like this because I'm performing well in the pro tournaments.
Okay. What are your goals until the end of the season? Do you have a special ranking goal, or what is your opinion?
Yeah, maybe not ranking goals, but I'm just learning every day. I'm practicing every day. I'm doing my best, and I think the results will go on with all the practices and the hard work. And my goal is to win. Win a challenger tournament this year, it will be fantastic.
Okay, thank you. All the best for your day.
Thank you.
Ich habe ihn leider noch nicht selber spielen sehen, Lücke von Asch. Das werde ich allerdings in naher Zukunft nachholen, weil ich glaube, da muss man vielleicht dann auch sehr früh auf den Bandwagon drauf.
Ja, wie gesagt, ich war an dem Freitag des Viertelfinals vor Ort. Das war, glaube ich, das absolut schlechteste Match dieser Woche von ihm, dass er eben gegen den Italiener verloren. Aber prinzipiell hat man schon gemerkt, dass da natürlich die Schläge prinzipiell eigentlich sehr, sehr gut sitzen. Worauf ich immer achte, dann vor allem in einem jungen Alter, ich meine, er ist 17 Jahre alt, interessiert mich auch immer so ein bisschen die psychologische Komponente, wie reif ist er, dass da der ein oder andere Mal schon der Schläger auf dem Boden gelandet ist. Das ist, glaube ich, eine relativ normale Geschichte. Aber man hat auch gemerkt, dass er in den Situationen, wo er dann eben auch ein bisschen zurücklag, dann sich auch wieder richtig zusammennehmen konnte, da schon die gewisse Reife gezeigt hat, da nicht völlig dann konzeptlos agiert hat. Und das zeigt natürlich schon einen Spieler, glaube ich, der dann imstande ist, dort relativ schnell dann auch seinen Weg zu gehen. Wie gesagt, 17 Jahre, er ist jetzt die Nummer 406 der Welt. Er hat neben Roland Garros, was er als letztes Juniorenturnier dann ja eigentlich gespielt hat, also das war jetzt, beziehungsweise war das die letzte Saison, seine letzte Juniorensaison, hat dann jetzt sich also eben schon auf den Senior Circuit begeben und war auch schon erfolgreich, hat daheim Anfang des Jahres in Bagnol sein erstes ITF-Turnier gewonnen. Und das ist natürlich schon immer so ein Zeichen. Das heißt, dass da der Übergang ganz gut funktioniert hat, auch wenn es in Anführungszeichen eben nur ein M15er-Turnier gewesen ist. Aber das ist doch schon mal wirklich ein erstes Signal, dass das, glaube ich, auch auf Seniors-Level in die richtige Richtung gehen kann.
Absolut. Und wie gesagt, in 2 oder 3 Jahren hören wir vielleicht noch eine ganze Menge mehr von Lücker von Asch. Und dann wissen wir, ob er Lücker von Asch oder Lücker von Asch Asche genannt wird. Ein anderer Name, der dann auch noch für vielleicht in den nächsten Jahren für Verwirrung sorgen könnte, auch was die Aussprache angeht, das ist Sascha Guimard-Weyenbürg, auch Franzose. Und der hat hier das Finale erreicht. Und Sascha Guimard, ich nenne ihn jetzt erstmal Sascha Guimard, auch der ist noch nicht allzu alt. Auch der ist hier als Juniorenspieler mit reingekommen in dieses 15.000er Draw. Das sind bei 15.000er Turnieren sind gewisse Plätze immer für Jugendspieler reserviert. Und das war einer, Sascha Guimard, und der hat hier gleich das Finale erreicht. Und auch den hören wir im Interview mit Dietmar Kasper von TennisTourTalk.com.
So congratulations, two set to win against your countryman. How was it for you on the court today?
I play good, I feel good. In this time, I play good. Last week I made a final in Grenoble. So I continue to play good, and my good point, I serve very well, and that's great.
Yeah, a lot of players tell me that it's difficult to get from juniors level to pro circuit, but in your result it looks not so difficult. What do you think is the reason for it?
No, it's difficult, but I work hard in December with my new coach. So I play with a great partner like Benjamin Bondy. So I work hard and the work pays, so that's great.
Yeah. Where do you practice in France?
In Marseille.
Marseille.
Yeah.
Who is the coach?
Lionel Zimbler.
Okay. And I heard Luca van Asche is from Aix-en-Provence too. Do you know him as...
Yeah, I know him, but now he lives in Paris. Yeah. He just stayed in Aix-en-Provence two years, I think, when he was young. But yeah, I know him. We all 2004 and 2003, we are friends, you know. So.
Yeah. Okay. How did you start playing tennis in Aix-en-Provence? They're a big club.
Yeah. No, I started at 3 years old in a little club, Rognac. So.
Yeah. Okay. Good.
Thank
all
you.
The best for tomorrow. Thank you.
Da frage ich jetzt nicht, wie er ausgesprochen wird. Jedenfalls nicht der zweite Name.
Ja, aber ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass es auf jeden Fall in die französische Richtung geht. Da müssen wir jetzt nicht rumtun, ob das dann vielleicht noch irgendwie tatsächlich irgendwie so eine flämische Note hat. Hier ist es auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall der französische Akzent, der bemüht werden sollte.
Ja, absolut. Und auch das ist ein Spieler, auf den wir vielleicht in den nächsten Jahren werden achten müssen. Da ist natürlich dann auch immer so eine Geschichte, was macht das mit den Spielern, der Druck und dann auch die Erwartungen und der Übergang in die Herrenklasse, meistern sie den? Also da ist noch eine ganze Menge dazwischen, aber das könnte durchaus noch interessant werden in den nächsten Jahren. Ich habe ein bisschen was gesehen vom Finale gegen Marvin Möller und das sah meiner Meinung nach schon sehr vielversprechend aus. Auf jeden Fall, Sascha Guimard stand hier im Finale und damit kommen wir zum Sieger dieses Turniers und das war nämlich Marvin Möller. Marvin Möller, der in seinen jungen Jahren jetzt auch schon eine relativ prominente Verletzungsliste hinter sich hat und der hier dieses Turnier gewonnen hat, so ein bisschen aus dem Nichts, oder?
Ja, weil man eben auch länger von ihm nichts mehr wirklich gehört hat. Du hast die Verletzung angesprochen, was wahrscheinlich einer der Hauptgründe gewesen war. Dabei hat er die letzte Saison gar nicht schlecht beendet. Er hat zwei Finals gespielt auf ITF-Ebene in der Tschechischen Republik. Beide verloren gehabt, aber das ist immerhin schon auch mal wieder auch ein Zeichen gewesen, dass es hier auch wieder der Trend eher nach oben zu gehen scheint. Aber für die meisten natürlich, die sich dann erst ab Challenger-Ebene zumindest für den Tennis größer interessieren, ist er natürlich irgendwie unterm Radar geflogen. Und deshalb ist es für ihn, glaube ich, ein sehr wichtiger Erfolg, dann eben auch mal wieder so eine Woche als Sieger beenden zu können. Und dementsprechend freudig war er dann, glaube ich, auch hinterher.
Das können wir jetzt auch im Interview dann auch nochmal mit nachhören. Mit Dietmar Kaspar, das Interview mit Marvin Möller.
So. Marvin Möller, Daikin Open Champion 2022. Wie hört sich das für dich an?
Gut, also gerade jetzt, wo ich auch Ende letzten Jahres nur zwei Finals verloren habe, heute war es auch noch knapp genug, aber da fühlt sich so ein Sieg gerade zum Anfang des Jahres auch richtig gut an und gerade auch bei so einem Level, was man heute gespielt hat, super.
Wie lief das Match aus deiner Sicht heute?
Ich habe den Start gar nicht mehr so genau drauf, muss ich sagen. Ich denke nur, dass ich ziemlich gut angefangen habe, ziemlich druckvoll, habe ihn da ein bisschen aus seiner Komfortzone gebracht. Da hat er ein paar mehr Fehler gemacht als ich dann und habe das da sehr gut durchgezogen und konnte ihn dann für mich entscheiden. Zweiten Satz, weiß gar nicht, ob ich Break 4 war. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen mehr Fehler gemacht dann, bin ein bisschen von meinem Spiel weggekommen und dann hat er es auch gut ausgenutzt. Also wenn man da ein bisschen nachlässt, dann nutzt das natürlich gnadenlos aus, spielt zügig, serviert sehr gut und dann hatte ich da nicht schon Chancen. Ich glaube, es waren sehr enge Spiele zum Ende, aber da hat das dann gut gemacht. Und Anfang dritten bin ich dann umgeknickt, habe direkt das Break trotzdem gemacht, habe dann 4-2 geführt, glaube ich. Und dann ist der Fuß so ein bisschen in den Kopf gekommen, ein bisschen nervös geworden und dann Matchball gegen mich gehabt und dann zum Ende irgendwie rausgewürgt, sagen wir es mal so.
Im Herbst 2017 hast du als damals 18-jähriger Wildcard-Spieler etwas überraschend in Bad Salzwedstrijd deinen ersten Titel gewonnen. Heute hast du als etablierter Tourspieler mit 23 Jahren oder auch gesetzt warst beim Turnier das Turnier gewonnen. Wie schätzt du die beiden Turniere für dich so ein?
Ja, also der erste Titel ist natürlich immer was Besonderes. Ne? Ich kann mich auch noch das Finale erinnern, war auch 7-5 im dritten tatsächlich. Es war auch ein sehr, sehr gutes Match. Aber es sind halt komplett andere Zeiten. Also damals bin ich von den Juniors rausgekommen, habe noch meine Schule nebenbei zu Ende gemacht und ja, da hast du einfach Tennis gespielt, so, ne? Da hast du dir keinen Kopf gemacht, da gab es irgendwie noch keinen Stress so und hast einfach gemacht, so, worauf du Bock hast. Und jetzt mit 23, mit nach zwei Jahren Verletzung, ist es halt ein bisschen was anderes, oder? Das ist dein Job. Man muss natürlich auch gucken, wie man irgendwie sein Geld verdient und da ist Tennis halt auch eine unsichere Sache und das dann alles so dann immer konstant zusammen zu haben, ist nicht leicht, das habe ich im letzten Jahr auch gemerkt, aber ich bin stolz, wie ich das jetzt hier die gesamte Woche über gemacht habe, viele brenzlige Momente gut bewältigt und ja.
Die Arithmetik im Tennis ist ja immer etwas hart, also außer dem Turniersieger geht ja jeder Spieler mit einer Niederlage aus dem Turnier raus. Im Hinblick auf diesen Aspekt, wie motivierend ist dann jetzt so ein Turniersieg in dieser Richtung?
Ja, super motivierend. Also es ist, ich meine, Zweiter ist auch, Zweiter ist immer super, aber im Endeffekt sieht man halt irgendwie den Sieger so. Und gerade auch punktemäßig ist das natürlich nochmal ein Riesenunterschied, gerade bei den Futures auch. Und ja, da ist es einfach geil, als Turniersieger hier von den 32 Leuten nach Hause zu fahren. Und das ist im Endeffekt auch das, wofür man anreist.
Genau, du trainierst ja jetzt mit Julian Reister in Hamburg. Wie war jetzt so, der war ja jetzt nicht hier während dem Turnier. Wie ist da so der Austausch? Tauscht man sich da täglich auch in Bezug auf Vorbereitung und Taktik ein bisschen aus?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da einen relativ hohen täglichen Austausch zurzeit. Man kann die Matches ja auch gucken, das ist ja auch super. Da war auch immer, sobald da irgendwie eine freie Minute hatte dabei, hat mir dann auch Feedback gegeben. Und da herrscht regelmäßiger Austausch und natürlich auch Vorbereitung.
Welche Ziele setzt du dir so bis zum Ende der Saison? Hast du irgendwie eine Ranking-Vorstellung oder welche Ziele setzt du dir da?
Ich habe mir jetzt keine genaue Ranking-Zahl genommen. Ich möchte das, was ich hier gemacht habe, jetzt das Jahr durchziehen, genau auf die Art und Weise. Und ich glaube, wenn ich das so mache, dann kommt da im Endeffekt was Gutes bei rum.
Für den Titel gibt es jetzt in diesem Jahr 15 Punkte. Das wurde ja um 5 Punkte erhöht. Im letzten Jahr gab es nur 10 Punkte. Wie siehst du diese Änderung? Denkst du, das ist ein großer Schritt nach vorne, um die Durchlässigkeit von der Future-Ebene zur Challenger-Ebene zu schaffen? Oder ist das nur so der Tropfen auf den heißen Stein?
Wenigstens ist es eine Änderung, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt die Futures gewinnst, dann hilft das schon. Man muss sagen, selbst fürs Finale 8 Punkte beim 15er bei so einer Besetzung, das ist nicht viel, das muss man sagen. Und Halbfinale mit 4, muss man sagen, ist schon fast auch wieder nichts. Also es ist schon sehr, sehr zäh zurzeit, weil die Turniere auch einfach stark sind. Und ich meine jetzt gerade auch mal der Italiener, gegen den ich im Halbfinale gespielt habe, der gewinnt hier 6 Matches und fährt mit 4 Punkten nach Hause und im Endeffekt irgendwie vielleicht 20 Plätzen höher oder sowas. Also das ist schon sehr, sehr tough zurzeit, aber es ist auf jeden Fall gut, dass da schon mal eine Änderung kam und wenn man jetzt die Turniere Finale spielt oder gewinnt, dann lohnt es sich schon mal ein bisschen.
Ja, wie sieht deine Turnierplanung in den nächsten Wochen aus? Steht da schon ein Turnierplan?
Grundsätzlich schon. Ich hoffe jetzt erstmal, also nächste Woche ist nichts geplant, das spiele ich nicht. In der Woche vom 28. geht es dann hoffentlich nach Italien. Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, was das mit dem Fuß ist. Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, aber grundsätzlich ist in der Woche vom 28. sind da erstmal wieder ein paar Turniere geplant.
Dann nochmal Gratulation und alles Gute für die nächsten
Super,
Wochen.
Super, vielen Dank.
Marvin Möller, also der Turniersieger der Daikin Open in Oberhaching, und das könnte ihm ja durchaus ein bisschen Selbstvertrauen geben. Auf jeden Fall gibt ihm das ein bisschen Preisgeld, es gibt ihm ein paar Punkte für die Weltrangliste und wie gesagt, das Selbstvertrauen sollte er sich holen und hoffentlich bleibt er verletzungsfrei in den nächsten Monaten. Er galt als größeres Talent, aber die Verletzungen haben ihn zurückgeworfen und es ist ja noch nicht zu spät, um dann eventuell irgendwann dann ja sich höhere Ziele zu setzen, vielleicht die Top 200, die Top 100 dann irgendwann, und noch ist genug Zeit auch für ihn.
Ja, absolut, also ist es. Er ist jetzt wieder in den Top 500 der Welt, aber es war halt eine gute Zeit. Ne? Also es ist erst sein zweiter Titelgewinn gewesen überhaupt im Pro Circuit. 2017 kam der erste Titelgewinn, damals auch noch auf Teppich. in Deutschland. Und das ist ja immer so das, was, glaube ich, immer ein wichtiger Punkt ist bei den Tennisspielern. Na, man muss so ein Turnier eben dann auch mal mit der Trophäe in der Hand nach so einer Woche abschließen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um dann hier auch wieder Selbstvertrauen zu bekommen und mal schauen. Wie gesagt, Ende letzten Jahres lief es schon ganz gut. Zu Beginn dieses Jahres jetzt ein Turnier gewinnen. Und das ist vielleicht auch die Eintrittskarte für die ein oder anderen Turniere. Natürlich vielleicht geht auch noch die ein oder andere Wildcard, die er dann vielleicht auf Challenger-Ebene dann auch noch behält.
Und das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten beobachten. Die Challenger Tour ist in vollem Schwung und wir werden natürlich in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel über die Challenger Tour berichten. Was sind deine nächsten Turniere?
Ja, wir müssen sagen, es hat ein bisschen langsam angefangen mit immer so ein, zwei Turnieren pro Woche. Aber jetzt in den nächsten Wochen, ab März zumindest, dann werden wir teilweise 4 Turniere pro Woche haben. Und das ist schon nochmal erwähnenswert. Das ist einiges. Denn es war sogar vor der Pandemie 2019, wenn man sich so den Kalender dann nochmal Revue passieren lässt und sich den nochmal anschaut, dann stellt man fest, dass es teilweise gar nicht so viele Turniere pro Woche damals gab. Also es wird richtig wieder aufgeholt. Und ich hoffe, dass es mit einem der Turniere in Spanien zumindest jetzt dann in Zukunft klappen wird, sodass man dann auch die europäische Sandplatzsaison standesgemäß einläuten kann.
Standesgemäß die europäische Sandplatzsaison einläuten, das hört sich gut an. Wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen dann wieder melden. Das war unser erstes Lebenszeichen hier von der Challenger Corner auf meinsportpodcast.de. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten gibt es eine ganze Menge mehr dann auch von uns und wieder mit Interviews, mit ganz vielen Interviews und Eindrücken von Challenger-Turnieren. Florian, ich danke dir.
Gerne, Andreas. Freue mich aufs nächste Mal.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen. Die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.